Fehler passieren. Aber was passiert denn eigentlich nachher? Wird alles totgeschwiegen, jemand meist auf den Deckel gehauen oder offen darüber geredet? In dieser Folge nehmen wir euch mit in eine echte Geschichte. Von der verschlafenen Vorbereitung von einem Seminarraum bis zu einem ganzen Jahr Funkstille mit den Vorgesetzten. Wir fragen uns, was wäre gewesen, wenn wir über das, was passiert ist, einfach miteinander geredet hätten. Wir tauchen in das Thema Fehlerkultur und zeigen, warum es nicht nur darum geht, Fehler zu feiern, sondern darum, sie zu nutzen für mehr Wachstum, Vertrauen und Innovation. Wenn also willst du wissen, wie man aus Misstritt echten Fortschritt machen kann, dann ist diese Folge genau für dich.
Hey Shabby, es ist ja gerade EM, Frauen-EM. Und nach wirklich, wirklich mitfiebern am Wochenende haben wir Deutschen es ins Halbfinale geschafft.
Genau.
Ich weiß, die Schweizerin leider nicht. Aber das hat mich in unserem Kontext direkt zurückgeworfen, 2014, als wir Deutschen Weltmeister geworden sind. Und letzte Mal im Podcast haben wir über Fehler machen gesprochen und gesagt, ja, eigentlich müssten wir jetzt jeden Podcast damit starten, über unsere eigenen Fehler zu sprechen. Und ja, wir haben 2025 und ich wurde irgendwo in diesem Zuge zurückversetzt, 2014, zu einem Fehler, den ich selber gemacht habe.
Okay.
Ist lang her und das ist auch noch das Spannende dabei. Du musst dir vorstellen, Anfang 20, ich bin noch am Studieren, verschiedene Werkstudententätigkeiten gemacht, bin jetzt etwas länger in einem Unternehmen, bin aber nicht fest angestellt und habe einen Verantwortungsbereich, in dem wir einen Seminarraum nebenan vom Büro vermietet haben.
Okay.
Meine Aufgabe, meine Verantwortlichkeit vorbereiten, die Mieter und Mieterinnen empfangen, schauen, dass der Kaffeebereich gerichtet ist, so ja. All die Sachen. Eigentlich mega cool, Verantwortung zu bekommen.
Ein Einstieg ins Event-Business sozusagen.
Super, genau. Und ja, wenn ich jetzt schon den Bezug zum Fußball herstelle, was ist passiert? Deutschland hat gespielt.
Wahrscheinlich am Abend vorher.
Am Abend vorher.
Okay.
Und ich habe es total vergessen, dass am nächsten Tag dieser Seminarraum vermietet ist.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, was passiert ist?
Ich nehme an,
ich habe den Raum nicht vorbereitet.
Der Kunde oder der Kunde steht dort und nichts vorbereitet.
Genau, nichts vorbereitet. Der Kunde steht da. Ich habe auch noch verschlafen.
Nach dem Fasten, nach einem erfolgreichen Fußballspiel.
Und der Kunde, was macht der? Nimmt die Telefonnummer, die er hat, und hat meine damalige Vorgesetzte aus dem Bett geklingelt.
Okay, also die Telefonnummer hatte er, aber deine nicht.
Ja, genau. Also wir hatten das zwar geändert bei denen im System, aber irgendwie hatte die Dame, es war damals eine Dame, nur noch die Telefonnummer von meiner Vorgesetzten, die sich vorher um alles gekümmert hat. Hat die aus dem Bett geklingelt, die ist aufgestanden.
Die hat wahrscheinlich auch Fußballmatch geschaut am Abend voran, weiß ich
hat
nicht.
Sie?
Hat sie, gut.
Hat sie. Also ist da hingefahren, hat sich drum gekümmert,
ja.
Und hat mir, gut Deutsch, den Arsch gerettet.
Mega schön.
Mega schön.
Ja.
Und
was man eigentlich als Vorgesetzte so macht, im schlimmsten Fall, wenn etwas so passiert.
Im schlimmsten Fall, genau. Ich meine, sie hätte mich auch anrufen können und mich aus dem Bett klingeln können und sagen, jetzt beweg dich und mach das.
Was durchaus ja auch ein Lärmeffekt oder so hätte können sein, wäre auch eine Taktik gewesen. Okay, hat
genau.
Sie aber nicht gemacht,
sie hat es selber umgesetzt. Hat selbst umgesetzt.
Okay, und dann?
Und ich bin ins Büro, ich habe es nicht gecheckt.
Oh, du hast es wirklich voll vergessen?
Ich habe es wirklich voll vergessen. Und fast im gleichen Moment, wo ich es realisiert habe, dass mir das durch die Lappen ist und ich aber auch realisiert habe, es hat jemand gemacht, kam ein Mail von ihr, nicht nur an mich, sondern ans ganze Team. Und das Team, also kleines Unternehmen, war damals so 10 Köpfe stark.
Ja.
In die ganze Runde.
Also wo sie den Fall schildert und zeigt, was du versifft hast, sozusagen.
Genau. Und sich aufgeregt hat, dass es nicht sein kann, dass wir hier so funktionieren. Ich kann es gar nicht mehr genau wiedergeben, aber es war ein recht niederschmetterndes E-Mail, wo ich sehr geschluckt habe und mir direkt erklärt hat, warum sie mich keines Blickes gewürdigt hat am Morgen, sie mir nicht mal guten Morgen gesagt hat, als ich in ihrem Büro stand und guten Morgen gesagt habe. Und sie hat das einfach die ganze Runde geschickt.
Okay, also ich meine, grundsätzlich ein gewisses Ärgernis kann ich ja nachvollziehen, weil, also klipp und klar, du hast es versifft. Es war deine Verantwortung, du hast es versifft. Ist jetzt auch nicht in dem Sinne irgendwie die Kaffeemaschine nicht angeschaltet, sondern effektiv ein Event in eurem Seminarraum versifft. Und das bist du dir ja aber auch bewusst gewesen in dem Sinn. Also das Mail gelesen und dann, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, kalter Rücken da abgelaufen wahrscheinlich.
Genau.
Was ist da passiert?
Ich habe dann etwas gebraucht. Ich meine, muss mal sagen, es ist Anfang 20, eigentlich noch am Studieren, kaum Berufserfahrung, auch vielleicht überfordert gewesen mit der Situation. Dann irgendwann geantwortet, mich versucht, mich entschuldigt.
Und so, wenn ich dich kenne, direkt an sie, aber nicht in die ganze Runde.
Doch, damals habe ich noch in die ganze Runde geantwortet. weil was geht dann in meinem Kopf vor? Oh mein Gott, alle wissen jetzt, dass ich einfach Mist gebaut habe. Ja. Das ist mein Fehler. Müssen zumindest alle wissen, dass ich mich entschuldige.
Ja.
Und dass mir das bewusst ist.
Ja, klar.
Das habe ich dann gemacht. Und dann war das Thema nie wieder angesprochen.
Also vom Tisch?
Vom Tisch.
Es hat nicht irgendwie, hey, jetzt sitzen wir an, was ist genau passiert? Einfach
nichts. Nichts. Und letztendlich haben die Kollegin und ich fast ein Jahr lang nicht mehr miteinander gesprochen.
Oh, also die Vorgesetzte, die das nachher für dich rausgeholt hat und das Mail geschrieben hat. Mhm.
Wir haben quasi aneinander vorbeigearbeitet. Also das, wo wir Berührungspunkte hatten, das hat dann per Mail-Austausch schon stattgefunden. Aber auf einer sehr sachlichen Null-Beziehungsebene und auch nur das, was muss. Wir haben nicht mehr zusammen Mittag geholt und das sind meistens immer alle zusammen raus. Wir haben beim Mittag nicht mehr miteinander geredet. Wir haben keinen guten Morgen ausgetauscht. Ich meine, wir haben Events zusammen umgesetzt, an denen haben wir unsere Aufgaben einfach erledigt, aber nicht miteinander kommuniziert. Und es hat fast ein Jahr gedauert, bis sie wieder angefangen hat, mit mir zu sprechen.
Boah, da gibt es so viele Fragen, die ich hätte. So viel Zeit haben wir wahrscheinlich in dem Podcast gar nicht. Weißt du, was es der Auslöser war, dass sie wieder mit dir geredet hat oder irgendwie einfach Zufall? Oder hat es irgendetwas gegeben?
Nicht, dass ich wüsste. Ich vermute, dass sie einfach irgendwann gemerkt hat, okay, jetzt habe ich sie genug gequält vielleicht. Ich weiß es nicht. So, manchmal hat man ja einen recht langen Frust auch und ärgert sich über Dinge und irgendwann schwächt es ab. Ich glaube eher, dass das so die Situation ist. Mir ist keine Schlüsselsituation bewusst, dass sie angefangen hat, wieder mit mir zu reden. Aber es hat sich auch so Step by Step ergeben, Basic-Sachen und dann irgendwann wieder. Heute reden wir ganz normal wieder miteinander.
Aber nie also über den Fall geredet,
nie über das Jahr geredet. Genau.
Und auch nicht vom Unternehmenschef oder Unternehmenschefin. Also das ist einfach...
Kein Wort.
Wie auch innerhalb vom Team, wie akzeptiert war, dass es jetzt den Vorfall gegeben hat und der schwebt immer irgendwo da im Raum rum.
Punkt. Korrekt. Ich weiß nicht, ob die nochmal miteinander untereinander gesprochen haben und ich dort quasi einfach außen vor gelassen bin. Aber mit mir hat niemand mehr über diesen Fall gesprochen. Wir haben unter den Praktikanten darüber gesprochen.
Ja.
Das war für mich auch so ein Safe Space, weil wir haben auch alle Fehler gemacht. Wir waren ja da, um auch etwas zu lernen. Da tauscht man sich aus und wir hatten eine gute Beziehung zueinander. Und in dem Team allerdings im Großen mit dem Chef nie thematisiert worden. Und genau das ist ja der Punkt, warum ich das jetzt auch erzähle, hier in diesem Zusammenhang. Nicht einfach nur, damit wir auch unsere Fehler aufzeigen, sondern weil das eigentlich ein gutes Beispiel ist für eine nicht so wirklich vorhandene Fehlerkultur.
Überhaupt nicht vorhanden.
Überhaupt nicht vorhanden. Ich meine, es gibt genug Sachen in diesem Praktikum, wo sie mir Dinge erklärt hat und ich gelernt habe.
Nämlich eins auf den Deckel hauen und nachher nicht mehr drüber reden. Das ist ja auch eine Kultur.
Genau. Sorry. In dem Fall war es genau das. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen, was Fehler machen auslöst. Mhm. Denn ich kann dir sagen, ab dem Zeitpunkt habe ich gefühlt alles drei- und viermal kontrolliert, was ich gemacht habe, ob das auch wirklich korrekt ist. Mhm. Ich habe auch immer erst selber Lösungen angefangen zu suchen, statt mich getraut zu fragen, weil meine Vorgesetzte war ja auch nicht verfügbar zum Fragen. Und ich habe lieber am Arm 2 Stunden drangehängt, um es korrekt und sauber zu machen, als dass ich irgendwie Gefahr laufe, einen Fehler zu machen.
Ja.
Und genau das ist der Punkt.
Das hat ja etwas Positives dahinter. Dass du nicht einfach, ja, ich meine grundsätzlich, also aus einer Sicht kann man sagen, okay, bevor dass du irgendwie auf die Send-Taste drückst beim E-Mail, hast du es noch mal gegengelesen, da kommt ein besseres Mail wahrscheinlich raus, weil nicht 700 Kommafehler und sonstige Tippfehler. Also du wirst genauer, du hast eine qualitativ höhere Leistung aufgrund von dem. Also vielleicht ist das ja grundsätzlich Taktik gewesen, dich dort schmoren zu lassen und dir vor allen anderen Leuten eins auf den Deckel hauen, dass du dich jetzt endlich mal anstrengst.
Ja, und aber was wäre gewesen, wenn wir den Fehler damals aufgearbeitet hätten?
Das ist natürlich die zentrale Frage, oder? Weil die Frage ist natürlich, kannst du das nicht lernen, qualitativ besser zu arbeiten, den Fehler nicht mehr zu machen, indem dass man miteinander zusammen analysiert und sagt, okay, wie ist denn überhaupt entstanden und was können wir machen, dass er nicht mehr entsteht? Und zusätzlich, über das müssen wir sicher auch reden, wenn wir jetzt heute über Fehlerkultur diskutieren, was für Potenzial sind auf der Strecke geblieben von leistungsorientiert zu arbeiten? Also, die 2 Stunden, die du am Abend nochmal drangehängt hast, um sicher zu sein, dass kein Fehler passiert, hättest du das auch in 10 Minuten machen können, indem dass du vielleicht gewisse Sicherheit gehabt hast, dass das, was du machst, schon grundsätzlich gut ist, dass es vielleicht System hat, wo auch wenn ein Fehler passiert, eben kann aufgehoben werden und du die anderen 1 Stunde, 55 Minuten für etwas anderes hättest können investieren und darum das Unternehmen weiterbringen. Also natürlich gibt es ganz, ganz viele spannende Ebenen, was wäre gewesen, wenn ihr darüber gesprochen hättet?
Viele, viele spannende Ebenen. Und was uns da auch aber einfach immer wieder bewusst sein muss, ich habe ja schon gecheckt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es geht in dem Fall auch nicht darum, dass man das unter den Teppich kehrt und sagt, ja, ist halt passiert, sondern dass wir das sauber aufarbeiten. Und das ist ja häufig auch ein Punkt, wo man sagt, so, ah ja, Fehlerkultur, heißt das jetzt, jeder Fehler kann einfach passieren und gut ist?
Und wir zelebrieren einfach, dass wir Fehler haben und das ist lustig. Nein, das ist ziemlich sicher nicht das. Also wir müssen schnell ein bisschen das alles einordnen. Auch anhand von dem Beispiel. Fehlerkultur. Ich habe ein bisschen eine Ambivalenz, Beziehung zu Fehler. Ich habe den Fehler überhaupt nicht gern, oder? Sondern es ist wahrscheinlich etwas aus einer erzieherischen Prägung. Also das, was grundsätzlich bei dir passiert ist in deinem Beispiel, also hast du den Fehler gemacht, irgendwann wird dir bewusst, eben vielleicht spätestens bei dem E-Mail von der Vorgesetzten, vielleicht auch ein bisschen voran, wie du gesagt hast, wow, läuft es kalter Rücken ab, oder? Ein Schamgefühl kommt auf. Früher als Kind, als Jugendliche, wenn ich etwas gemacht habe, wo ich mich dafür geschämt habe, ist mir so ein bisschen im Bett am Abend durch den Kopf gegangen und dann habe ich so gezuckt, wie so, oh nein, was habe ich da gemacht? Oder so ein bisschen die Gefühle. Und das ist ja eigentlich etwas nicht Lässiges, sondern lässiger ist, wenn man über positive Sachen in dem Sinn diskutiert. Und trotzdem tut es gut, darüber zu reden, wie man sich verbessern will. Und dort müssen wir es, glaube ich, ganz, ganz wichtig einordnen, dass ein Fehler immer die Möglichkeit ist, das nächste Mal besser zu machen. Gibt es eine Definition grundsätzlich von Fehlerkultur, wo man auch in einem Unternehmenskontext kann brauchen?
Ja, wir müssen das ein bisschen auseinandernehmen. Fehlermanagement, Fehlerkultur, Feedbackkultur, was bedeutet das eigentlich alles ganz genau? Es sind wieder viele Begriffe, die man korrekt auch einordnen muss. Wenn wir von der Fehlerkultur sprechen, dann geht es letztendlich darum, dass man eine positive Fehlerkultur schafft, idealerweise positiv, die eine gewisse Sicherheit eben auch vermittelt. Das ist so die Haltung des Unternehmens dazu, wie gehen wir mit Fehlern um? Und die Fehlerkultur beschreibt im Kern das Szenario, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überhaupt bereit sind, offen, transparent und ehrlich über Fehler zu sprechen, diese auch zuzugeben und daraus aber auch Maßnahmen ableiten, sich Konsequenzen ergeben, um diese Fehler in der Zukunft vermeiden zu können oder eben auch Lösungen zu finden, wie man diesen Fehler jetzt wieder ausmerzen kann.
Das ist schon der Kern, glaube ich. Das muss man ganz klar rausstreichen. Also über Fehler reden, um ein Umfeld zu schaffen, dass man das kann, mal grundsätzlich gut. Aber es muss immer der Ansatz sein, man will daraus lernen und man will, dass der Fehler nicht passiert. Und damit der Fehler nicht passiert, muss ich wissen, dass es den Fehler gibt.
Genau, und ohne diese grundlegende Akzeptanz, sag ich mal, kann das nicht passieren. Dann wird nicht über Fehler gesprochen. Und das ist so der Kern Fehlerkultur. Wenn wir jetzt über Fehlermanagement sprechen, dann reden wir darüber, okay, wie handhaben wir denn jetzt diese Fehler? Es passiert ein Fehler, okay, und was ist der Prozess dahinter? Wie managen wir das? Was gibt's für Tools?
Ein Jahr lang nicht mehr mit dir reden.
Ja, in dem Fall wäre es ein Jahr lang nicht mehr mit mir reden gewesen. Aber was wäre sonst möglich gewesen? Ja. Was wäre ein guter Prozess gewesen, um den Fehler aufzuarbeiten und auch sicherzustellen, dass das nicht wieder vorkommt? Ja. Es ist übrigens nie wieder vorgekommen.
Gut, ja, von dem her hat sie ja ihrem Management, im Fehlermanagement das erreicht. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, was für Potenzial auf der Strecke geblieben ist, weil du in Unsicherheit weitergeschafft hast, was du alles sonst noch hättest können leisten. Das wird sie nie erfahren, zumindest nicht in dem Jahr, ja.
Was für mich natürlich ideal gewesen wäre, wenn sie mir ein offenes Feedback gegeben hätte. Da sind wir beim Thema Feedback-Kultur. Und das ist etwas anderes als Fehlerkultur, weil klar, bei Feedbacks geht es auch um Fehler, aber es geht auch um positives Feedback. Und letztendlich ist Feedback mehr dieser Kommunikationsmechanismus. Ja. Wie kommunizieren wir miteinander? Worüber reden wir? All die Dinge, die beinhalten, dass wir das ansprechen.
Wichtig dabei ist Vertrauen. Also das Wort Vertrauen muss man vielleicht in den Kontext hineinbringen. Also nicht Vertrauen einfach, du machst es schon gut, sondern dort auch ein Vertrauen dürfen verletzlich sein. Ein Vertrauen, dass das, was ich sage, vielleicht in dem Raum bleibt, in uns bleibt und man versucht es zu verbessern. Oder wenn ich dir ein Feedback gebe, um nochmal auf das zu kommen, dass wir versuchen, in der Objektivität Feedback zu geben, um wieder irgendwo den Prozess zu verbessern. Und wie du richtig sagst, Feedback darf man auch geben, wenn etwas gut gelaufen ist, dann hat er noch eine andere Ebene, die ganz, ganz wichtig ist. Aber im Aufarbeiten von Fehlern, die man eben nicht selber sieht, wie jetzt in dem Fall bei dir passiert ist, ist es wichtig, dass sie Feedback geben können, dass man es besprechen kann. Und wie gesagt, aber beim Fehler, bei der Fehlerkultur oder beim Fehlermanagement gibt es ja noch die Fehler, die einfach ich gesehen habe, die ich gemacht habe, noch niemand hat es gesehen. Dort muss man auch schauen, werden wir sicher jetzt nachher auch noch genau darauf zurückkommen, wie man das aufarbeiten kann. Oh, da braucht es auch kein Feedback. Höchstens ein Feedback an sich selber. Okay, ja, also Fehlerkultur, Fehlermanagement, ein Kommunikationsmechanismus, um über die Fehler können reden. Sehe ich.
Und natürlich befruchten die sich gegenseitig, oder? Eine Fehlerkultur ohne Feedbackkultur ist sicher schwierig und eine Feedbackkultur ohne eine positive Fehlerkultur wäre dann eben genau das Feedback. Du kriegst einfach jede Zeit von mir einen auf den Deckel. Wir können nichts daraus lernen und das passiert vielleicht immer wieder. Das wäre eine negative Feedbackkultur mangels Fehlerkultur. Also diese Schnittstellen gibt es.
Und wir haben ja eigentlich den Teppich schon ausgelegt, warum das wir überzogen sind davon, dass es eine Fehlerkultur, eine positive Fehlerkultur braucht. Da gibt es auch ein kleines Beispiel, das ich erlebt habe. Schurfix, Meeting, Mantic, alle im Team erzählen, was sie alles gut gemacht haben. Und irgendwann frage ich mich, ja, aber so gut sind die Projekte, haben es gar nicht gelaufen, die jetzt da in dem Sinn propagieren und nach 3-4 Wochen immer das Gleiche sagen. Hey, das kann gar nicht der Sinn sein von so einem Meeting, von einem Team-Meeting, sondern wir müssen einander ja können helfen. Als ich angefangen habe, eben auch aufzuzeigen, was jetzt vielleicht letzte Woche nicht gut gelaufen ist oder beim letzten Event, wo man kann, nicht gut gelaufen ist. Und was ist passiert? Und jetzt kommen wir zum Link zum Nutzen und Relevanz. Die Tore sind aufgegangen, es hat andere Leute im Team gegeben, oder die in anderen Bereichen geschafft haben und gesagt, hey, aber dort kenne ich einfach jemanden, der dir helfen könnte. Und dort habe ich wie ausgespürt, ja, es ist etwas, es braucht manchmal auch Mut, über einen Fehler zu reden, vor allem, wenn die Kultur gar nicht so richtig da ist, wenn die Kommunikationsebene gar nicht da ist. Aber sie hilft. Sie hilft einander, sie hilft sich in dem Sinn zu verbessern. Und dort kommt ja der Link zum Nutzen und zu der Relevanz. Ich muss die Fehler kennen. Wenn ich die Fehler nicht kenne als Unternehmerin und Unternehmer, kann ich sie auch nicht verbessern.
Absolut. Und was du in dem Beispiel aufzeigst, ihr hattet plötzlich eine Steigerung eurer Qualität.
Absolut.
Ihr seid produktiver geworden, weil ihr euch gegenseitig geholfen habt und über Fehler gesprochen habt. Idealerweise hattet ihr vielleicht auch noch ein Innovationspotenzial daraus, weil Inputs von anderen plötzlich zu neuen Ideen geführt haben. Ihr steigert damit eine Wettbewerbsfähigkeit. Und das sind all die harten Faktoren, die positiv beeinflusst werden, wenn man ein sauberes Fehlermanagement oder eine gute Fehlerkultur lebt. Das ist häufig auch etwas, was unterschätzt wird, aber ein ganz entscheidender Faktor. Wenn man diese vermeintlich soften kulturellen Aspekte lebt, dann haben die einen wesentlichen Einfluss auch auf die harten Faktoren.
Das finde ich alles mega gut. Und erlebt das ja auch bewusst. Und trotzdem, es ist immer so ein bisschen die Ebene von, ja, wir zelebriert Fehler. Je, wir haben einen Fehler gemacht. Und das ist es ja für mich am Schluss trotzdem nicht. Also, wo unterscheidet sich eben eine gute Fehlerkultur von einer schlechten? Und eine schlechte Fehlerkultur kann die sein, wie wir sie in deinem Beispiel gesehen haben, einfach auf den Deckel hauen und du schwimmst dann schon irgendwie. Aber für mich hat eben eine schlechte Fehlerkultur auch die Ebene irgendwo, wo, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Jetzt können wir ja daraus lernen. Und vielleicht definieren wir ja noch, was man daraus lernt. Aber eigentlich legitimiert es einen Fehler irgendwie auch. Und dort fühle ich mich am Schluss auch ein bisschen unwohl. Und lass uns versuchen, das ein bisschen einzuordnen. Also was braucht es für, wir nennen es jetzt mal die sogenannte gute Fehlerkultur. Du hast uns 8 Kernpunkte zusammengestellt. Wenn wir die anschauen?
Die schauen wir an. Und der erste Punkt ist Akzeptanz der Unvermeidbarkeit von Fehlern. Ich möchte da direkt anknüpfen an dem, was so dein Bauchgefühl auch sagt, ist vielleicht nicht immer so gut. Die Akzeptanz der Unvermeidbarkeit von Fehlern spricht letztendlich davon, dass wir uns bewusst sein müssen, dass Fehler passieren und menschlich sind. Wir wollen keine Fehler, wir wollen Sachen immer richtig machen. Fehler können uns kosten, auch ganz ökonomisch betrachtet, können Fehler uns auch massiv schaden. Wir wollen keine Fehler an und für sich. Wir wünschen uns, dass immer alles super läuft. Dennoch müssen wir uns bewusst sein, dass Fehler passieren. Und wenn wir das akzeptieren können, dann können wir darüber reden, dass das eben nicht bedeutet, ja, wir können einfach alle so viele Fehler machen, wie wir wollen, weil wir haben ja eine positive Fehlerkultur und es ist ja nicht so schlimm und. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Fehler zu nehmen, zu verarbeiten, Maßnahmen rauszuziehen, Konsequenzen zu ziehen. Und dafür brauchen wir aber die Akzeptanz.
Also zum einen nicht den Fehler in dem Sinne verherrlichen, sagen, lustig, wir haben Fehler gemacht, ganz klar nicht. Auf der anderen Seite aber auch nicht. Also wenn jemand sagt, ich bin unfehlbar, ist das nicht der erste Fehler, den er oder sie macht.
Stimme ich zu, ja.
Und die Unfehlbarkeit kann das Ziel sein, auch das Ziel von einem Unternehmen sein, das Ziel von einem Team sein. Aber wir müssen akzeptieren, dass das wahrscheinlich nicht realistisch ist. Und auf dem Weg, unfehlbar zu werden, die höchstmögliche Exzellenz zu haben, die höchstmögliche Qualität, müssen wir schauen, wo das die Fehler sitzen. Also, Punkt 1, wir akzeptieren, dass es unvermeidbar ist, dass es Fehler gibt. Gut.
Korrekt.
Punkt 2, kommt ganz ein wichtiger Begriff, den wir auch schon mal jetzt heute, aber auch schon in vorherigen Folgen immer wieder gebracht haben, die psychologische Sicherheit.
Genau, die psychologische Sicherheit ist auch etwas, wo man mir immer sagt, ja Sabrina, du redest immer von der psychologischen Sicherheit. Und das tue ich sehr bewusst. Denn wenn ich psychologische Sicherheit bieten kann, dann ist das wie so ein Grundpfeiler, auch für die Fehlerkultur. Wenn ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermittle, dass sie sich sicher fühlen können, dann fühlen sie sich auch sicher, über Fehler zu sprechen, sie zuzugeben und daran zu arbeiten, dass das nicht mehr passiert, Prozesse zu optimieren, Lösungen zu finden, Inputs zu geben, anderen zu helfen, weil sie eben dazu stehen können und das aufarbeiten können. Im Umkehrschluss, wenn sie das nicht tun, passieren die vielleicht immer wieder, weil sich niemand traut, Lösungen zu finden. Und deshalb ist das ein sehr wichtiger Aspekt.
Und dann kommen wir wieder zu der Ebene, dass wir als Unternehmerinnen und Unternehmer das Ziel haben, die Fehler auf den Tisch zu bringen. Unser Ziel kann nicht sein, dass die Fehler unter den Teppich gewischt werden, sondern wir müssen sie auf dem Tisch haben. Nur dann haben wir eine Chance, sie zu verbessern. Wir brauchen psychologische Sicherheit in unserem Team, in unserem Unternehmen, dass die Fehler auf den Tisch gelegt werden können. Wie man vorher gesagt hat, entweder selber gesagt, weil ich einen Fehler gemacht habe, ich brauche Hilfe, oder durch eine gute Feedback-Kultur. Und man muss Feedback können anbringen, man muss das gemeinsam können akzeptieren. Wenn ich das kann und nicht wegen dem Gott sofort eine negative Konsequenz muss erwarten, dann reden wir von psychologischer Sicherheit.
Korrekt.
Gut. Jetzt müssen wir lernen.
Das müssen wir lernen. Lernorientierung statt Schuldzuweisung.
Der dritte Punkt. Mega spannend. Über Lerntheorien haben wir auch schon geredet. Was steckt in dem Zusammenhang hinter Lernorientierung?
knüpft eigentlich direkt auch an unsere ersten beiden Punkte an. Möchte erst auf den Punkt Schuldzuweisung eingehen, denn was ja häufig passiert ist, dass wenn ein Fehler passiert, man sagt, du bist schuld, du hast missgebaut, biegt das wieder gerade. Und natürlich gibt es Fehler, die auf einzelne Personen reduzierbar sind. Es gibt Fehler, die entstehen, weil jemand etwas Böswilliges will. Es gibt Fehler, die einfach passieren, weil jemand eine Fähigkeit nicht besitzt. Das kann alles sein. Wenn man aber hingeht und Schuldzuweisung betreibt, dann setzen wir diese psychologische Sicherheit wieder aus. Ja. Wenn ich mich bei einem Fehler auf eine Lernentwicklung, auf eine Lernorientierung unterziehe, dann habe ich eine Chance, diesen Fehler aufzuarbeiten und mir zu überlegen, was lerne ich denn daraus? Und was lerne ich nicht nur als Fehlermacher daraus, was lerne ich vielleicht als ganzes Team daraus, als Unternehmen? Es ist wie so ein gewisses Wissensmanagement, da kommen wir nachher noch drauf. Aber es ist so, Informationen nehmen, verarbeiten und das Beste draus machen, daraus lernen. Das heißt noch lange nicht, dass der Fehler gut ist. Das ist nicht die Aussage.
Okay, aber es hat dort einen Prozess dahinter, wo man bewusst angehen kann. Können wir, wenn wir über Tools reden, vielleicht auch ganz konkret, wäre das ein Steilpass vielleicht für eine ergänzende Folge, wo wir Tools zeigen, wie man mit Fehlern kann umgehen kann, in der Lernorientierung. Aber nochmal, also da kommt dann wirklich die Umsetzung in einer Massnahme. Ah, nein, es geht nicht darum, um mit den Fehlern zu reden, sondern was lernen wir daraus? Und auch dort finde ich auch wieder spannend, dass wir das ganz klar sagen, dass jetzt in deinem Fall, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, hätte es eine Chance gegeben, dir zu zeigen oder mit dir zu entwickeln, dass der Fehler nicht passiert und du eine bessere Mitarbeiterin wirst, wenn du so willst, bessere Qualität ablieferst. Es gibt aber vielleicht auch den Fall, wo man aufgrund von Fehlern, die passieren, merkt, dass eine Person die falsche Rolle hat, die Skills gar nicht hat und vielleicht über eine Lernentwicklung das ist vielleicht auch unrealistisch ist, dass man auf das Niveau kommt, auf das Exzellenz- oder Qualitätsniveau. Also auch dort kann eine Folge daraus sein, okay, die nehmen wir jetzt das Organisieren von diesem Meetingraum einfach weg, weil es ist nicht etwas, was du gerne machst oder in dem Sinn kannst. Also, dass es einen klaren Prozess dahinter hat, mega wichtig in einer guten Fehlerkultur, habe ich gecheckt. Was kann daraus entstehen? Förderung von einem Wachstumsdenken, also von einer Entwicklung.
Super Überleitung, denn genau das ist es. Wenn ich lerne, dann kann ich wachsen. Und wir befinden uns in einer Wachstumsgesellschaft. Wir wollen immer mehr und mehr, oder? Das ist ja so, das Unternehmen immer drauf schauen, habe ich das Quartal mindestens genauso gut wie das vorherige oder im Vorjahr abgeschlossen und wie kann ich noch mehr rausholen? Und da kann man Growth Mindset einsetzen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich aus Fehlern ein Wachstum generieren kann, dann will ich doch lernen. Dann will ich den Fehler doch nicht einfach vertuschen und nur sanktionieren, sondern dann nehme ich das, lerne daraus und konstruiere eigentlich ein Wachstum. Ein Wachstum in Mitarbeiterentwicklung, das dazu führt, dass das Unternehmen wachsen kann, dass meinetwegen die Zahlen am Ende durch einen gewissen Fehlerprozess ums Doppelte verbessert werden. Ja,
nachhaltig verbessert wird. Das muss Ziel sein in dem ganzen Prozess. Ich finde es wichtig, dass du den Link zur Persönlichkeitsentwicklung auch machst. Weil, genau. Also das Fehlermanagement, positive Fehlerkultur soll wachsen lassen an besserer Dienstleistung, an besserer Produkt und damit auch ökonomisch erfolgreich sein. Das ist ja immer auch unser Ansatz, wenn wir über Resilient Company und solche Management- und Leadership-Ansätze diskutieren. Aber auch über den Link von einem persönlichen Wachstum. Du weißt, wir haben einen Kunden, den wir begleiten dürfen, der das auch zu klarer Leitbildaufgabe macht. Also, die sagen im Employer Branding, sie haben ein klares Ziel, dass, wenn Leute zu ihnen ins Team kommen, ins Unternehmen kommen, dass sie sich nachher so entwickeln, dass sie karrieremässig besser dastehen als dann, wo sie eingetreten sind. Also, das ist ihre Aufgabe. Also, die haben das Growth Mindset. Über ihre Firmenkultur. Und über Fehlerkultur kann man es machen. Sehe ich. Punkt 5.
Punkt 5 ist offene Kommunikation und Transparenz. Das haben wir jetzt die letzten Punkte auch immer ein bisschen mit angesprochen. Es geht darum, wirklich offen darüber zu reden. Nochmal, es geht nicht darum, etwas vertuschen zu wollen und nur zu sanktionieren. Fehler dürfen nicht tabuisiert werden, sondern nur, wenn ich offen darüber spreche, kann ich auch ein gewisses Wissen anhäufen. Und da kommen wir jetzt zum Thema Wissensmanagement. Wenn ich Fehler nicht nur bespreche, sondern die vielleicht auch niederschreibe, Prozesse neu definiere, das Wissen im Team weitertrage, im Unternehmen weitertrage, dann schaffe ich auch eine Ansammlung von Wissen, die ich immer weitergeben kann. Häufig, wenn wir mal an so Szenarien denken, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, die vielleicht schon langjährig dabei waren, dann ist immer die Panik vorhanden, die nimmt das ganze Wissen mit. Wenn ich Wissensmanagement betreibe und in dem Falle von Fehlern, dann kann ich, wenn ich in einem Unternehmen zum Beispiel als Junior anfange, dann kann ich vielleicht da schon von den Fehlern von vorherigen Juniors lernen und die geben mir das weiter. Ich kann von Fehlern vom Senior lernen, weil der hat ja auch mal als Junior das alles durchgemacht. Und so schaffe ich ein Wissen, was ich im Team teilen kann und nicht einfach nur Fehlerbestrafung.
Das darf nicht mehr vorkommen. Also ist so eine wichtige Ebene, auch gegenseitig lernen aufgrund von der offenen Kommunikation und Transparenz. Genau, man lernt nicht immer nur am eigenen Fehler, sondern man lernt auch an den Fehlern von denen, die man rundherum sieht und diskutiert. Und die offene Kommunikation und Transparenz hat ja sehr einen starken Zusammenhang mit der psychologischen Sicherheit. Also wir müssen können darüber reden, die Transparenz schaffen. Ich muss es können auf den Tisch bringen, wenn ich einen Fehler sehe bei jemand anderem, aber vor allem auch, wenn es um meine eigenen Fehler geht, damit wir daran arbeiten können. Und trotzdem, dort ist für mich dann wieder so ein bisschen die Gratwanderung, oder? Also auch ich selber, wenn ich jetzt einfach jeden Fehler auf den Tisch bringe, dann merken die ja dann vielleicht gleich, dass ich für diesen Job gar nicht so geschaffen bin und ich muss Angst haben, dass ich dann den Job verliere. Auch wenn psychologische Sicherheit gegeben ist im Unternehmen, aber ja, dort... Das, was ich vorher gesagt habe, wo ich mich gar nicht immer so wohlfühle, was ist denn Fehlerkultur und wann trifft es jetzt eben wieder in eine schlechte Fehlerkultur ab? Also, das ist schon auch eine rechte Herausforderung, diese psychologische Sicherheit zu gewährleisten. Wir können schon von offener Kommunikation und Transparenz reden, aber dass das die Leute wirklich spüren und dass man ihnen eben die Sicherheit auch gibt und Raum schafft für offene Kommunikation. Das ist auch harte Arbeit. Das ist eine harte Kulturarbeit. Ist wahrscheinlich nicht einfach. Punkt 6.
Förderung von Trial und Error ist schon fast wie eine Maßnahme, wie ein Prinzip von Fehlerkultur. Und es geht einfach darum, auszuprobieren, den Mut haben, auch etwas probieren zu können, was ich vielleicht noch nicht so gut kann, dabei auch Fehler machen zu dürfen und es nochmal versuchen dürfen. Also wirklich dieses Learning by doing ist es vielleicht auch im Sprachgebrauch. Und wirklich ermutigen, auszuprobieren, experimentieren und von diesen Fehlern auch wieder lernen, sich weiterentwickeln können und auch wieder neue Chancen entdecken.
Ich meine, da können wir ganz viel, also das kann man in der Wissenschaft nachschauen, das kann man auch bis zu spannenden TEDx-Keynotes und weiss was nachlesen und nachschauen und sich inspirieren lassen. Innovationen entstehen nur durch Experiment. Wenn ich nicht experimentieren kann, gibt es eigentlich faktisch keine Innovation und keine entscheidende Weiterentwicklung. Und man muss rund arbeiten, um experimentieren. Und wenn man experimentiert, ist es selten, also dass das erste Experiment genau funktioniert, sondern man geht sprichwörtlich dann vielleicht auch mal auf die Schnur. Und der Raum schaffen ist Teil von einer Fehlerkultur. Mega wichtig, ohne Fehlerkultur keine Innovation und Weiterentwicklung.
Punkt 8, Balance zwischen Sicherheit und Verantwortlichkeit. Hier kommen wir jetzt genau zu deinem Bauchgefühl. Denn eine gute Fehlerkultur bedeutet nicht, dass es keine Konsequenzen gibt, wenn man Fehler macht. Es geht nicht darum, alles schön zu reden, sondern es geht darum, auch eine gerechte Kultur zu schaffen, in der gewisse Fehler trotzdem auch Konsequenzen haben. Die können schwerwiegend sein, es können große Fehler sein, die starke Konsequenzen auch für ein Unternehmen haben. Es können Konsequenzen auf Personenebene sein. Wenn jemand immer und immer wieder die gleichen Fehler macht, muss man sich damit beschäftigen, ist diese Person hier in dieser Rolle richtig? Rollenverständnis, was sind die Aufgaben? Also es geht wirklich nicht darum zu sagen, es gibt keine Konsequenzen. sondern es geht darum, wirklich eine Balance zu schaffen, dass man die Sicherheit hat, dass Fehler passieren können und das auch akzeptiert wird, man gleichzeitig aber auch daraus einen Prozess zieht und lostritt, indem der aufgearbeitet wird, Konsequenzen gezogen werden, Maßnahmen getroffen werden, Lösungen gesucht werden.
Mega wichtiger Punkt, habe ich ehrlicherweise auch ein eigenes Beispiel von einer Mitarbeiterin, wo wir genau in so einem Prozess hinein gewesen sind, wo ja, der Druck, den du bei deinem Beispiel angesprochen hast, bei ihr auch entstanden ist, weil irgendwo die Qualität, angefangen von einer guten E-Mail zu schreiben, über ja, konsequent irgendwo ein Dokument sauber zu machen, nicht immer gut funktioniert hat. Und sie hat das so unbedingt gut machen, dass es eigentlich immer schlimmer geworden ist. Mhm. Und ich habe versucht, ihre Zeit zu geben und mit ihr anzuschauen und sie hat sich, ich weiß nicht, ob der Druck gleich von mir gekommen ist, so habe ich es eigentlich, ich habe versucht, den Druck ein bisschen rauszunehmen, aber sich so stark, ja, ein bisschen verrennt hat in dem, ja, die hat am Schluss eigentlich nicht mehr richtig können schlafen. Sie hat den Druck, wie das Jahr, das du angesprochen hast, extrem gespürt. Und was wir aber geschafft haben, über eine aktive Diskussion, über die Fehler, über eine Weiterentwicklung, wenn sie immer zum Punkt kommen, hey, das ist, da wirst du nicht glücklich. Also, wenn das irgendwo unser Qualitätsanspruch ist und du dich eigentlich verrennst, und dir immer mehr einen grosseren Druck machst, dann wirst du darin nicht glücklich. Und wir haben eigentlich dann über die offene und transparente Kommunikation relativ gut können darüber reden, dass wir den Job und die Zusammenarbeit miteinander beenden. Auch ehrlicherweise ein bisschen zum Schutz. Nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich auch vor allem auch zum Schutz von ihr. Und jetzt, ja, das hat nicht einfach im Anfehler, jetzt müssen wir wieder schauen und Fehler, sondern wir müssen sagen, hey, das funktioniert eigentlich nicht, das macht uns beide in dem Sinne nicht glücklich. Von dem her, ja. Aber es sind harte, also es ist gleich, sind emotionale Sachen natürlich, wenn man über eine Kündigung am Schluss muss reden bei jemandem, wo man eigentlich miteinander zusammen versucht hat, es weiterzuentwickeln. Hey, wenn ich über die Dinge schaue, haben wir über systematische Analyse und Verbesserung geredet?
Haben wir das übersprungen? Das haben wir tatsächlich übersprungen.
Ich habe das Gefühl, wir haben es übersprungen. Systematische Analyse und Verbesserung.
Da passt dein Beispiel auch super zu, denn die systematische Analyse und Verbesserung beschäftigt sich ja jetzt genau auch damit, dass vielleicht gewisse Prozesse entstehen. Also du hast einen Prozess mit ihr gehabt, der hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Ihr habt versucht, das hinzubekommen und festgestellt, das funktioniert so nicht. Also muss man das analysieren, verbessern, Maßnahmen rausziehen, Konsequenzen ziehen. Das beschreibt genau das. Also wenn ich ein Fehler mache, ist der nicht immer auch auf eine Person zurückzuführen.
Ja, das ist mega wichtig.
Es kann durchaus sein, dass es ein Systemfehler ist. Wenn ein Prozess in einer Organisation nach Schema F vorgeschrieben ist, heißt es nicht, dass der in 10 Jahren noch genauso funktioniert. Und dann können Fehler passieren. Die Gesellschaft entwickelt sich, Tools entwickeln sich, was auch immer es ist, wo man aktiv ist, in welcher Branche man ist. Prozesse verändern sich. Und es kann durchaus sein, dass das genau der Fall ist. Dann ist an der einen Seite vielleicht ein menschliches Versagen, aber man stellt fest, ja, Prozessschritt, 3 Schritte vorher, da ist schon was schiefgelaufen und das hat den Fehler eingeleitet. Und solche systematischen Analysen muss man machen, um wirklich die Ursache herauszufinden und dann auch die richtige Maßnahme zu treffen. Also nicht, man sagt ja häufig auch Symptombehandlung, sondern wirklich die Ursachenforschung
betreiben. Ah, genau, das ist mega wichtig, weil auch da wieder, also vielleicht habe ich die Chance gar nie gehabt, richtig zu machen oder nicht wirklich ernsthaft richtig zu machen, weil im System ein Fehler drin ist. Habe ich ganz viele aktuelle Beispiele, ich lerne im Moment ja sehr viel, wie Kultur in Indien funktioniert, über das UBS Athletic Kids Club Projekt, das wir in Indien machen. Also wie die Strukturen funktionieren und dort haben wir echt auch eine Herausforderung, aus Fehlern zu lernen. Also, wo es darum geht, wir wollen wissen, was funktioniert am Fundament. Nämlich, wenn wir Kinderwettkämpfe in Schulen, wenn die machen und wenn die nicht machen. Und die Informationen fließen gar nicht so gut. Wir wollen nicht auf unsere Partner gehen und sagen, das haben die falsch gemacht, sondern wir wollen herausfinden, was für ein System wir aufbauen, dass es funktioniert. Und dort ist die Offenheit, die Fehlerkultur, die Transparenz. Und das ist etwas, wo man eben kulturell muss. Eine Fehlerkultur in Indien habe ich auch lernen. Das ist eine schwierige, herausfordernde Sache. Mega wichtig, um ein System aufzubauen, damit das System erlaubt, dass es gut funktioniert. 8 Punkte, die schmeißen wir sicher in die Shownotes ab, damit ihr auch das nochmal könnt, ein bisschen durchlesen und eine Revue passieren lassen. zusammenfassend. Eine gute Fehlerkultur fordert Lernen, hilft Systeme zu verbessern, braucht eine offene, transparente Kommunikation. All das sind wichtige Bestandteile, damit man sich weiterentwickeln kann, damit man kann erfolgreicher werden kann. Also Fehlerkultur heisst, den Fehler zu erkennen, aber immer auch wieder nachzufragen, wie lernen wir daraus, wie machen wir es das nächste Mal besser. Dabei psychologische Sicherheit, das ist einer von diesen ganz, ganz wichtigen Begriffen als Teil von der Führungskultur, die zu schaffen. Was mache ich als Leader? Wie schaffe ich denn die psychologische Sicherheit?
Da ist mal eingangs nochmal zu sagen, sehr wichtig, das beginnt eben wirklich bei der Führung. Du hast eben auch davon gesprochen, dass vielleicht das Gefühl aufkommt, wenn ich als Leader oder als Führungsperson auch immer meine Fehler anspreche, dass dann mein Team oder sonst wer das Gefühl hat, der kann das ja alles gar nicht. Der macht auch nur Fehler. Und deshalb ist es wichtig, dass Fehlerkultur von oben auch kommt, dass das nicht nur von der Basis aus gelebt werden kann.
Der Fisch stinkt am Kopf.
Der Fisch stinkt am Kopf.
Heißt das so? Ich
glaube schon. Ich weiß nicht. Aber ich finde es gut. Wenn das ganze Unternehmen eine Fehlerkultur, eine positive Fehlerkultur lebt, dann brauche ich als Individuum auch keine Angst davor haben, dass genau das passiert. Dass jemand denkt, ja, der hat doch keine Ahnung. Denn dann ist es normal, dass man über Fehler spricht, die analysiert und Lösungen findet. Und deshalb ist es wirklich, wirklich wichtig zu sagen, Fehlerkultur beginnt nicht im Team, sondern oben bei der Führungsebene.
Ja, meine die Vorbildfunktion ist natürlich ein wichtiger Punkt. Kann man einen Link machen zu unserer Folge zu Erziehungswissenschaften und Führungsstil. Meine Kinder machen nicht das, was ich ihnen sage, obwohl ich es immer wieder versuche, ehrlicherweise, sondern sie machen das, was ich ihnen vormache. Und das ist natürlich da in diesem Kontext genau gleich. Oder? Also wenn ich will, dass meine Leute offen über Fehler reden, dann muss auch ich bereit sein, meine Fehler einzugestehen, sie nicht zu verharmlosen als Chef. Da habe ich einen Fehler gemacht, das hat euch vielleicht auch mehr Arbeit gekostet, es tut mir leid. Wie können wir es verbessern? Also da muss ich mit gutem Vorbild vorausgehen, sonst funktioniert es.
Und macht man es nicht, dann ist die Message ganz klar ans Team, hier werden keine Fehler gemacht. Und es ist nicht erlaubt. Mhm. Das hebelt die psychologische Sicherheit aus, es hebelt die ganze positive Fehlerkultur aus und das ist genau die Message, die man ja eigentlich nicht will.
Ja genau, wir gehen ja wieder davon aus, dass einfach das unrealistisch ist. Also nochmal, der Anspruch, dass da keine Fehler gemacht werden, das darf ja sein, das ist leistungsorientiert, das soll auch bei einem erfolgreichen Unternehmen der Anspruch sein, aber es ist einfach nicht realistisch. Und ich will als Unternehmerin und Unternehmer wissen, wo der Fehler passiert, so man können verbessern, wie man es jetzt in dem Sinn diskutiert hat. Und wer jetzt draußen sagt, nein, das ist leistungsorientiert und die müssen und ich muss dich ein bisschen peitschen und so. Ja, kannst du schon machen. Aber dann werden viele Fehler einfach nicht auf den Tisch gelegt und du hast gar keine Chance, sie zu verbessern. Also, eigenes Vorbild. Sie nicht verharmlosen, dann kann man aktiv damit arbeiten. Reflexion zeigen statt Schuld weitergeben. Die Schuldgeschichte hast du vorher in dem Sinn wie auch gegeben. Das ist natürlich auch so, hey, haben wir auch wieder Ego-Expertise, hey? Haben wir auch schon eine spannende Folge gemacht als Führungsperson, wo steckt mein Ego dahinter? Und ich will es auch nicht zugeben, sondern du bist halt schuld gewesen, obwohl es eigentlich wirklich mein Fehler war. Also, Selbstreflexion, wichtiger Punkt. Ich glaube, zum einfach eingestehen, und eine Kultur schaffen, wo man auch wieder kann, das Zeugs auf den Tisch legen, oder?
Genau, und zwar ich als Führungsperson. Nicht nur im Team, sondern ich als Führungsperson lebe das vor. Ganz entscheidend. Die Transparenz dazu schaffen, selber sagen auch, was habe ich gelernt? Ich als Führungsperson kann auch noch etwas lernen.
Ja,
ich bin nicht unfehlbar. Auch ich bin irgendwo verletzlich. Auch ich bin nicht perfekt. Und das kann man dann auch so artikulieren, zu sagen, hey, da und da habe ich einen Fehler gemacht, das habe ich daraus gelernt. Ist für euch auch noch spannend oder auch wieder Wissen teilen. Lasst uns das jetzt gemeinsam zukünftig auch besser machen.
Gibt es einen Link zum vulnerablen Leadership, wo ich spannend finde? Also wie zeige ich mich verletzlich als Chefin oder als Chef? Was gibt es für Potenzial, wenn man das macht? Oder das Gegenteil? Ich mache eine zweite Folge dazu mit ein paar Tools. Ich habe dort auch so ein bisschen etwas im Kopf und will ein bisschen aufzeigen, vielleicht, wie man als Führungsperson dort arbeiten kann. Und dann zum Abschluss nochmal, auch als Vorgesetzte, psychologische Sicherheit zu schaffen ist das eine, Aber Grenzen setzen, was eben wirklich möglich ist und was wir wollen und was unser Anspruch ist, ist das andere, oder? Das muss man schon auch nochmal klar rausstreichen.
Absolut, denn es geht, und wir sagen es jetzt nochmal, es geht nicht darum, fehlende Leistung einfach zu dulden durch Fehler, sondern es geht darum, wirklich der Balance zu schaffen und zu sagen, okay, bis zu dem Grad Fehler in Ordnung, vielleicht auch nicht so schlimm, aber dann gibt es schwerwiegendere Fehler, wo wir tiefer in den Prozess müssen und das Konsequenzen haben kann. Ja. Und wenn jemand was Gravierendes macht, dann kann das durchaus auch mal zu einer Kündigung führen. Das heißt nicht, dass einfach alle Fehler
akzeptiert werden. Oder zu einem neuen Weg, wenn man es positiv ausdrückt. Weil, wie dem Beispiel, das ich hatte, es ja auch nicht wirklich gesund war für meine Mitarbeiterin. Weiterhin in diesem Setup zu arbeiten und mit dem Druck müssen umzugehen. Fehlkultur ist sicher, vor allem wenn man keine hat, nicht etwas, wo man einfach eine CD in den Schieber rein kann tun und dann funktioniert es. In dem Sinne einfach. Es gibt verschiedene Bausteine, das ist Teil von der Unternehmenskultur, wo auch ein bisschen darauf geht, auf unsere Werte, die wir in unserem Resilient Company House haben. Also wie gehen wir miteinander um? Wie schaffen wir einen Raum, dass das funktioniert? Und jetzt vielleicht zum Abschluss, das finde ich auch noch spannend, könnt ja Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe Vorgesetzte und Vorgesetzte, wenn ihr mal euch ein bisschen überlegt, wie steht es denn um Fehlerkultur bei uns im Unternehmen, vielleicht mit ein paar Fragen das ein bisschen reflektieren. Beispielsweise, was machen wir konkret in unserem Unternehmen, um psychologische Sicherheit zu gewährleisten? Ich meine, die psychologische Sicherheit, die man vorher angesprochen hat, gibt es die überhaupt? Machen wir überhaupt irgendetwas da damit? Poppt etwas auf, sagt, ja doch, das machen wir regelmäßig oder keine Ahnung, es gibt gar nichts. Und wenn die Antwort ist, keine Ahnung, es gibt glaube ich gar nichts, dann ist es vielleicht schon mal ein erstes Alarmzeichen. Wie gehen wir mit Fehlern um, wenn die wirklich in unserem Alltag passieren? Ist es definiert, wie wir mit dem umgehen? Haben wir vielleicht sogar eine Policy erarbeitet, wo man sagt, wir kommunizieren miteinander, wenn ein Fehler passiert? Gibt es so etwas, wo sich die Leute festhalten können, wo man auch vielleicht sogar schult? Nein, dann vielleicht auch wieder zu überlegen, wo das wir vielleicht hätten. Oder gehen nochmal zurück und fragen euch, was ist konkret passiert, wo jemand vielleicht einen eigenen Fehler öffentlich gemacht hat, letzte. Was hat es im Unternehmen gegeben? Implizit oder explizit Konsequenzen? Ein Jahr lang nicht mehr mit dir reden, Sabrina. Es hat tiefe Spuren hinterlassen, ich weiss, ich merke es von dem Beispiel. Oder ist es offen angesprochen worden? Wir kommen zu Tools. Wie gesagt, wir haben es angesprochen, wir machen eine zweite Ausgabe zu dem Thema Fehlerkultur und zeigen ein paar Tools. Aber auch das könnt ihr euch natürlich fragen. Gibt es konkrete Tools, die ihr anwendet, um Fehler herauszufinden, um über Fehler zu diskutieren? In einer gewissen Regelmäßigkeit. Und vielleicht als letzte Frage, wenn bin ich selber zuletzt zu einem Fehler gestanden, öffentlich, im Team, im Unternehmen, und was ist nachher passiert? Und wenn ihr zu all diesen Fragen keine Antwort geben könnt, oder einfach ein Nein, weil es es nicht gibt, dann wäre es vielleicht eine gute Alarmglocke, um an Fehlerkultur zu arbeiten und sie als Potenzial zu sehen für ein erfolgreiches Unternehmen.
Großartig. Ich bin gespannt, was die Selbstreflexion der Unternehmen ergeben. Der eine oder andere teilt ja auch immer seine eigene Analyse mit uns. Ich bin gespannt, wie die Fazite aussehen. Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.